So, ihr lieben Mitmenschen, es ist 10 Uhr, stehen in den Startlöchern. Ich heiße euch willkommen zum Thema Bibel und Geschichte vom Gemeindeseminar. Die Folie sieht ähnlich aus, ist ein bisschen ergänzt, ist jetzt Teil 1 und 2. Den Teil 1 hatten wir gestern und wir beginnen mit Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Geschichte schreibt. Wir danken dir, dass du die Welt beherrschst als allmächtiger Gott, dass du König bist über alle Völker, auch über Israel. Wir danken dir, dass du Jesus Christus prophezeit hast durch deine Propheten im Alten Testament und dass er gekommen ist als unser Erlöser und dass er der Zielpunkt auch der Heilsgeschichte ist, auch von diesem Teil der Weltgeschichte, die jetzt gerade läuft. Wir bitten dich um deinen Segen, wenn wir dein Wort anschauen und das Thema betrachten, von deinem Wort her auch. Erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir deine Größe und Herrlichkeit erkennen und uns freuen über dich und auch über deine Offenbarung. Amen. Kurz zum Wiederholen, was wir gestern gemacht hatten. Wir hatten uns angeguckt, das Thema Bibel und Geschichte, eine Hinführung zum Thema. Und wir haben uns vorgenommen, in die Apostelgeschichte reinzugucken. Das hat gestern den größten Teil eingenommen. Wir haben ein bisschen mit dem Johannesevangelium angefangen, machen jetzt heute Morgen dort weiter. Dann kommt das Königewerk und die Bücher Mose. Haben also zwei Werke aus dem Neuen Testament. In gewissem Sinn haben wir mit Apostelgeschichte auch ein bisschen geguckt. Lukas hat zwei Werke geschrieben, ist also auch ein größeres Werk. Das Johannesevangelium kann man ergänzen durch drei Briefe und die Offenbarung, die derselbe Autor geschrieben hat. Beim Königewerk ist es so, dass es ein Teil ist von einer Geschichtssicht, die in gewissem Sinn mit den Büchern Mose anfängt. Dann geht es mit Josua weiter, Richter. Dann Samuel. Ruth ist im hebräischen Kanon an einem anderen Ort eingeordnet als bei uns in der Bibel. Da kommt Richter, Ruth. Das passt auch gut zusammen, weil Ruth sagt, das ist praktisch die Zeit der Richter. Passt im Hintergrund. Aber in der Reihenfolge im hebräischen Kanon, also den die Juden auch heute haben, so haben sie ihre Bibeln, da käme dann Josua, Richter, Samuel, Könige. Und das gibt dann einen Blick bis zur Begnadigung von dem König am Ende von Könige, der nach so und so vielen Jahren Gefangenschaft in Babel gewürdigt wird, einen Ehrenplatz am Tisch des Königs bekommt. Und das ist gleichzeitig ein Zeichen, dass Gott auch im Exil sich wieder über sein ganzes Volk offenbart und dass es eine Zukunft gibt. So endet das Buch mit einer Note, die ein bisschen hoffnungsvoll ist, also ein bisschen Mut macht. Wir haben dann die Hinführung gesehen, haben gesehen, dass die Leute, auch wenn wir das zum Teil nicht wussten, weil es nicht gefunden wurde, ziemlich genau wussten, wie der Himmel funktioniert. Also die haben den so gut beobachtet, dass sie eine Maschine entwerfen konnten, die wie ein Computer, wenn man das vorwärts kurbelt, weiß man, wie es in dann und dann ist, wann die nächste Sonnenfinsternis ist. Wenn man es rückwärts kurbelt, genauso. Und also das ist schon ziemlich genial. Und wir haben alle gestaunt, als wir das erste Mal gesehen haben, dass es das vor Christus gab. Also Harald Tesch sagte dann Jahrhundert vor Christus. Bei den BBC-Leuten hatten die nicht so stark deutlich ein Datum genannt. Da haben sie 2000 Jahre so gesagt. Dann hat man den Kalender von Qumran und da merkt man auch, die Juden achten auf die Bewegung der Gestirne und auf die Sonne besonders. Und da geht es um den Festkalender. Das war eine Passion von den Leuten in Qumran. Das war wohl irgendwie eine Sondergruppe, aber die ist berühmt geworden, weil man ihre Schriften gefunden hat. Und vielleicht waren das die Essener von Josephus erwähnt, eine Sondergruppe, die ähnelt denen und es könnte sein, dass es die waren. Dann haben wir die Apostelgeschichte angeguckt, haben im Johannesevangelium angefangen. Wir haben gesehen, dass man hier nach dem Zeugnis des Buches selber einen Verfasser hat, der dabei war und der einer der 12 Apostel war und einer von den ganz engen Vertrauten Jesu aus dem Apostelkreis. Also öfters werden 3 besonders genannt, Petrus, Jakobus und Johannes, die bei bestimmten Sachen da waren. Nur die 3 bei der Auferweckung der Tochter von Jairus, beim Berg der Verklärung, waren nur die 3 da. Und in Gethsemane auch, da hat Jesus die aufgeteilt, die 11, Judas war ja weg. Und er hat die 11 so aufgeteilt, dass die anderen dort sein konnten, wo sie wollten. Und er nahm die 3 besonders und hat ihnen gesagt, wie es ihm gerade geht. Und hat gesagt, eben, sie sollten wachen, was sie nicht gemacht haben. Und und er ist also einer der Engsten. Er wird einer von den 3 gewesen sein. Und er ist halt nicht Petrus, weil er von ihm unterschieden wird. Und Jakobus, sein Bruder, wurde 44 hingerichtet vom König in Apostelgeschichte 12, dem damaligen König aus dem Herodes-Clan. Das heißt, eigentlich bleibt nur er übrig. Und so hat die Kirche ihn auch gesehen und auch gekannt. Der war ja nicht unbekannt. Mit dem Untergang von Jerusalem merkt man, dass die Apostel sich in andere Orte begeben haben. Und offensichtlich hat der Herr Jesus Johannes nach Ephesus geführt. Da ist er nach dem Zeugnis der alten Kirche bis ins hohe Alter gewesen, abgesehen von dem Urlaub auf Patmos, dem Zwangsurlaub, wo der Kaiser ihn hingeschickt hat, wo er dann die Offenbarung empfängt. Und er hat wohl als letzter, die 4 Evangelien ist der letzte Autor. Und ich will jetzt noch mal kurz praktisch diesen Teil vergleichen, lesen und diesen Teil. Also noch mal das Autorenzeugnis in Kapitel 21, 24 bis 25 und dann vergleichen mit der Stelle im 3. Johannesbrief. Weil da merkt man auch die Redeweise, dass er selber als Autor auch so geredet hat. Viele Leute nehmen an, Kapitel 21 sei ein Epilog, also ein Nachtrag von anderen Leuten, von einem Kollegium, das das Evangelium bekräftigt. Ich teile das nicht, ich glaube, das stimmt nicht. Die Redeweise und die Art ist ohne Bruch, das ist keine andere Sprache. Dieser Abschluss von 24, 25 ist ein Teil von Kapitel 21. Das ist das basiert auf dem, was vorher ist. Und da hat man, dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Ne? Müsst ihr euch das hier gerade merken. Wir wissen, deswegen hat man gedacht, da ist ein Wir drin und deswegen sind das mehrere Leute und die bekräftigen jetzt das, was der andere geschrieben hat. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Und jetzt nehmen Sie an, in Vers 24 ist es eine Gruppe und jetzt auf einmal redet wieder einer alleine. Und das ist so, wie Johannes geschrieben hat. Der schreibt mal ich und der schreibt mal wir. Wenn er sich mental mit anderen zusammendenkt, dann schreibt er wir. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, da ist er Augenzeuge, aber mit anderen zusammen, weil da waren andere dabei, er war nicht alleine mit Jesus. Und das ist also permanent redet er so, das ist völlig johannäisch. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Gruppe von Leuten waren. Wer sollte den bekräftigen, der von Gott am meisten bekräftigt ist? Ich meine, was hat der als inspirierte Autor nötig? Er war ein beglaubigter Apostel, er war ein Prophet, siehe Offenbarung, er empfängt ein ganzes prophetisches Buch, ja. Und hier hat man jetzt, wenn man 3. Johannes vergleicht, Vers 12 und 13, dann merkt man, das ist dieselbe Art und Weise zu reden. Da heißt es, ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe zu euch, ach, das ist der dritte, ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich will es nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben, ich hoffe aber, dich bald zu sehen, dann wollen wir mündlich miteinander reden, Friede sei mit dir. Vers 12 habe ich noch vergessen. Also Vers 12, 3. Johannes Vers 12. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Das ist genau dieselbe Art zu reden, wie in Johannes 21 am Ende. Ich hätte dir noch viel zu schreiben, auch der Wechsel von ich und wir. Wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Also das ist typisch Johannes, typisch johannäisch. Das wollte ich noch nachschieben zu gestern. Wir gucken uns gleich 1,19 bis 2,11 ein bisschen an. Das ist der ungefähre Zeitraum einer Woche. Das ist auch ein markantes Ding im Johannesevangelium. Wenn ihr das mit Markus vergleicht zum Beispiel, da geht es sofort los mit Johannes dem Täufer und dann kommt Jesus, glaubt, das Reich Gottes ist, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe beigekommen, glaubet an das Evangelium und dann zischt das Evangelium schon ab wie eine Rakete, also in Markus 1. Und Johannes fängt an mit, im Anfang war das Wort und was Wort, der fängt in der Ewigkeit an, also wo Gott aus der Ewigkeit heraus die Zeit angefangen hat, indem er Himmel und Erde geschaffen hat und man dann die Tage zählen konnte. Davor war Ewigkeit. Und nach dem Prolog in Vers 18 beginnt sozusagen der Punkt, wo Johannes in der Geschichte anfängt, ist dann nicht die Schwangerschaft der Mutter Jesu mit der Jungfrauengeburt, die setzt er voraus, von Lukas und Matthäus, sondern er beginnt sozusagen damit, dass der Zeuge, der den Weg vorbereitet hat, dass der auftritt und sagt, wer er selber ist und dann, wer Jesus ist und daraus erwächst einiges. Dieser Block 1,19 bis 2,11, das ist der Zeitraum ungefähr von einer Woche und da geht er praktisch Tag für Tag vor, am nächsten Tag, am nächsten Tag, am nächsten Tag, am dritten Tag. Und das hat nur Johannes und das ist Absicht. Und das vergleiche ich mit praktisch diese Woche am Anfang des Evangeliums, die mit 1,19 nach dem Prolog beginnt, die vergleiche ich dann mit 12,1 bis 19 Ende. Das ist auch eine Woche, nur merkt ihr, die ist viel länger. Ja. Das ist eine Woche, die geht von Kapitel 12 bis 19, da sind die Abschiedsreden drin und so weiter. Und da merkt man auf Schritt und Tritt, das machen aber alle vier Evangelien, die machen das sozusagen, die nehmen sich ausgewählte Sachen aus dem Leben Jesu, vielleicht Matthäus noch das Geschlechtsregister, da fängt er ja mit Abraham an, Lukas geht zurück bis auf Adam, in gewissem Sinn geht das Geschlechtsregister von Lukas genauso weit zurück wie Johannes, weil das geht auch, Adam ist am Anfang. Ja? Das heißt, da berühren sich Lukas und Johannes, was den Prolog betrifft und das Geschlechtsregister betrifft. Die anderen haben ja noch ein bisschen was von Jesu Kindheit, also Matthäus und Lukas. Markus steigt gleich in die Vollen ein, in Kapitel 1. Aber der Johannes, der hat sozusagen an der Stelle, wo die anderen Johannes einleiten und dann über Jesus was sagen, da hat er diese eine Woche. Und wenn wir uns die Woche angucken, dann merken wir, dass er in diesem Block, also man hat praktisch den Prolog von 1 bis 18 und da sind die Themen des Buches drin. Aber dann hat er den zweiten Block von 1,19 bis 4,3 und das ist der Johannesblock. Der ist so ausführlich zu Johannes wie kein anderer. Keiner sagt so viel über Johannes wie der. Er war selber wahrscheinlich einer der zwei, die, als Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, aber er lässt seinen Namen weg. Wie ich gesagt habe, man kann ihn erst erkennen, den Verfasser, ab Kapitel 13, ab der Passionswoche. Ansonsten schreibt er immer so, dass man nicht weiß, ob es ist oder nicht. Aber ich nehme persönlich an, er ist es und er ist Augenzeuge gewesen und er war da mit Jesus um die 10. Stunde. Hat es nie vergessen, wie sie Jesus das erste Mal begegnet sind, persönlich dorthin gegangen sind, wo er gewohnt haben und mit Andreas zusammen. Und wenn man diese 6 Jünger, die dann auftauchen in Kapitel 1, die auf das Zeugnis des Johannes hin, das ist das Lamm Gottes, wenn man die nimmt, ja, das ist Andreas findet Petrus und dann der Philippus den Nathanael und dann hat man noch eben diesen Unbekannten. Da heißt bei Andreas heißt es, der Andreas findet seinen Bruder Petrus. Und es gibt eine alte Handschriftversion, der findet zuerst seinen Bruder. Und wenn das bedeutet, dass Andreas zuerst seinen Bruder findet, hat nachher der zweite, der Ungenannte, seinen Bruder gefunden. Das wären Jakobus und Johannes. Und man hat die sechs Apostel, die in den Apostellisten Nummer 1 und 6 belegen, öfters. Das ist also sehr interessant, was hier auch an Augenzeugenschaft kommt. Müsst ihr vorstellen, der erinnert sich als alter Mann, wahrscheinlich hat als alter Mann das geschrieben, erinnert sich an diese Woche. Das war so eindrücklich, das hat sich so eingebrannt in sein Herz und in sein Leben. Und bei diesem Block von Johannes 1, 19 bis 4, 3, da hat er praktisch schon den Inhalt des Evangeliums nochmal zusammengefasst. Also sozusagen, man hat den Prolog als Einleitung und dann hat man diese Einleitung von 1, 19 bis 4, 3, wo er teilweise diese Woche hat und nachher kommt so ein Anhang, was danach passiert. Aber auch das wird sozusagen gesagt, das ist danach und man merkt, das ist eine Zeit gewesen, die war eng zusammen und die ist vergleichbar mit dieser Zeit hier. 12.1 bis 19.42 plus Anhang Auferstehung. Also sozusagen der erste Block 1.1 bis 4.3 berührt dieselben Themen, die man in Kapitel 12, Vers 1 bis 21 hat. Das ist eine Art, und das ist verbunden mit auch geschichtlichen Angaben. Deswegen habe ich in diesen Handouts, habe ich immer praktisch Zeit und Ort rechts an der Spalte bei Johannes angegeben. Dieser Zeitraum ist der ungefähre Zeitraum einer Woche am Anfang des Evangeliums mit Vorschattung vom Kreuz als dem Tod des Lammes Gottes. Und hier hat man diesen Block als ungefährer Zeitraum einer Woche, also bis 1942 ist, 6 Tage vor dem Passa, dann kommt das Passa, am Passafest wird Christus gekreuzigt, das ist eine Woche. Und aber dann kommt als sozusagen Nachklang kommt die Beerdigung und dann kommt aber auch am dritten Tag die Auferstehung mit den Erscheinungen dann in den nächsten Wochen. Die Erwähnung der Feste in Johannes 2 bis 12 als Hinweis auf die heilsgeschichtliche Erfüllung der Verheißung Gottes im Leben, Sterben und Auferstehen Christi mit seiner Verherrlichung. Darauf will ich später ein bisschen eingehen, wenn noch Zeit ist, vielleicht morgen in der Predigt, weil das auffällig ist, dass in 2 bis 12 er öfters sagt, es war das Passa der Juden oder das Laubhüttenfest oder es war, da geht er die Inhalte, die er liefert in Kapitel 2 bis 12, die verbindet er mit Festen. Und da muss man bei den Juden wissen, für die Juden sind die Feste, der Festkalender, also was wir bei uns als Christen als Kirchenjahr haben, das ist praktisch die Zusammenfassung des Glaubens. Da ist alles drin. Das ist wie ein gelebtes Glaubensbekenntnis. Wenn du als jüdischer Junge 10 Jahre, 20 Jahre lang diese Feste durchlaufen hast und was du da gehört hast, wie die Haggadah vorgelesen wird, also zum Teil bei manchen Festen, dann gibt es da so eine Liturgie, wo der Vater am Tisch das vorliest, oder ein Zedermahl nennt man das, also bei dem entsprechenden Fest hat man eine Ordnung, Zeder, Hebräisch heißt Ordnung, und dann hat man meinetwegen das Passamahl als Zedermahl, und das hat Jesus mit den Jüngern gemacht. Und genau das, was Jesus mit den Jüngern gemacht hat, das merkt man bei Lukas, wenn man das liest, da heißt es mal, er nahm den Kelch und so weiter. Und das war genau getaktet, ein Kelch, noch ein Kelch, da waren verschiedene Kelche und da waren verschiedene Stellen, und da wurde beim Passafest, wurde vorgelesen aus dem Alten Testament. Und da hat man das nochmal durchlebt. Die Feste waren ein Wiederdurchleben vom Passa. Es war und das ist natürlich genial. Und der Johannes greift das praktisch auf, dieses Wissen, das die Juden hatten. Und wenn die Heiden dazu kamen, fingen die auch das Alte Testament in der Kirche an zu hören. Die wurde ja auch verlesen. Und dann kamen die immer mehr rein, und das ist also genial beim Johannesevangelium, wie die Inhalte verbunden sind mit dem jeweiligen Fest. Und das ist hier auch, das ist sozusagen, das kann man nicht überbieten zum Thema Geschichte, Heilsgeschichte, das ist genau das. Er sagt, zeitlich, Ort und Zeit, Speisung der 5000, das Passa war nahe. Dann geschieht die Speisung der 5000 und dann kommt die Rede, ich bin das Brot des Lebens. Und die Rede vom Brot des Lebens, er ist zwar nicht in Jerusalem beim Passa, das ist nahe, und er kann da nicht hin, weil sie ihn umbringen würden, seit Kapitel 5. Oder ist nicht so geführt, dass er da hingeht. Ein halbes Jahr lang geht er nicht mehr nach Jerusalem und meidet die Feste. Oder das Passafest besucht er nicht, aber er sagt, beim Passafest gibt's das Brot, ne, diese, das ist mein Leib. Er nimmt das Passabrot, das Ungesäuerte, bricht es und gibt es ihnen. Und das Irre ist, die Juden haben dann Ritus. Die haben einen der Matzen, den zerbrechen sie. Der wird versteckt. Ein Kind muss den suchen. Der Hausvater, irgendjemand versteckt diese Matze, ist weg. Die nennen das Afikumen. Auf Jüdisch sagen Afikumen. Und das ist wahrscheinlich ein Wort aus dem Griechischen, das die in ihrer Tradition übernommen haben, keine Ahnung haben. Und dann sucht ein Kind das, findet das und dann wird es aufgebrochen und jeder ist ein Teil davon und dann ist es vorbei. Damit endet das Mahl. Und das hat also Jesus praktisch, hat diesen Brauch von den Matzen genommen, hat es zerbrochen und hat es ihnen gegeben und hat gesagt, das ist mein Leib. Und damit identifiziert er sich als Passahlamm. Schon bevor er gekreuzigt wird. Er wird dann gekreuzigt und der Kelch ist das war so verschiedene Kelche, nimmt einen dieser Kelche im Zedermahl der Juden und trinkt, sagt dann, das ist, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und damit macht er deutlich, mit diesem Passahlamm, ihm als Passahlamm beginnt ein neuer Bund. Der neue Bund fängt mit dem Fließen seines Blutes am Kreuz an und seitdem hat man eine neue Weltzeit. Und das ist halt bei Johannes genial, wie er diese Feste in Kapitel 2 bis 12 erwähnt. Einmal sagt er nur einfach, es war ein Fest der Juden. Dann fragt man sich, welches Fest meint er jetzt? Aber das ist auch Absicht, weil er es wahrscheinlich nur erwähnt, wenn das, was geschieht, inhaltlich verbunden ist mit dem Fest und der Leser dann sagen kann, aha, und beim Song der 5000, ich bin das Brot des Lebens, sagt er nachher, das ist mein Fleisch, sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. In Kapitel 7 beim Laubhüttenfest hat er diesen Wasserspruch. In Kapitel 8 morgen bei der Predigt, das ist immer noch verbunden mit dem Laubhüttenfest. Da merkt man das auch, wenn man das guckt, was passiert. Kapitel 8, Kapitel 9, das sind ja drei Predigten zum Thema Ich bin das Licht der Welt. Und das ist verbunden mit dem Laubhüttenfest. Und dann geht es mit Kapitel 10 weiter und 11 weiter. Und bei 10 hat man auch wieder ein Fest erwähnt. Das ist eine Art von Jesus. Bei Kapitel 11 hat man die Auferweckung des Lazarus und dann in 12, da erwähnt er wieder ein Fest. In 12,1, das war 6 Tage vor dem Passa. Okay, und man merkt bei diesen Sachen, die Augenzeugenschaft des Verfassers scheint durch. Man hat jetzt hier 1,19 bis 2,11. Nur mal kurz sozusagen die Stellen, wenn ihr auch reinguckt in dieses Teil, habe ich dann am Rand geschrieben, wie das eingeleitet wird. Und da heißt es auf Seite 11, da heißt es 1,29 am nächsten Tag. Also in 1,19 wird ja kein Tag angegeben, da kommen einfach die Leute zu Johannes dem Täufer und fragen ihn, wer er sei. Es ist sozusagen die religiöse Polizei. Die wollten in Erfahrung bringen, warum Johannes so eine große Taufbewegung ausgelöst hat. Und von diesem Erfragen, wo er sagt, er ist nicht der Christus und so weiter, bis zum nächsten Tag, ist halt am nächsten Tag, 1,29, 1,35 am nächsten Tag, um die 10. Stunde. Und dann 1,43 und 48 gehört zusammen. Am nächsten Tag dort unter dem Feigenbaum. Und 2,1 am dritten Tag in Kana in Galiläa. Und wenn man das zusammennimmt, hat man den ungefähren Zeitraum einer Woche. Man hat den Tag, wo Johannes interviewt wird, also verhört wird. Dann das Zeugnis, wo Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, ist dann der zweite Tag. Und einen Tag später wiederholt Johannes das Zeugnis. Das ist der dritte Tag. Dann gewinnt Jesus weitere Jünger, das ist Stichwort Brautwerbung, habe ich da hingeschrieben, weil Johannes der Täufer das in Kapitel 3 so nennt. Der Bräutigam hat die Braut und der Freund des Bräutigams steht daneben und freut sich, die Stimme des Bräutigams zu hören und dass jetzt die Hochzeit eben kommt. Und interessanterweise hat man dann sozusagen als Abschluss dieser Woche hat man das erste Wunder Christi. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 11, als das Wasser zu Wein geworden war, und das war ein Wunder in Qualität und in Quantität. Es war sehr viel. Es waren um die 600 Liter Wein für eine Hochzeit, die ja schon nicht anfängt, sondern die schon eine Weile in Gang war. Es ist also sehr großzügig. Stichwort die Fülle. Jesus gibt einfach die Fülle so aus dem göttlichen Handgelenk geschüttelt. Und Spitzenqualität, natürlich war der Wein der beste, der am Anfang war, aber jetzt kommt ein Wein, der den noch übertrifft. Und das alles umsonst. Aber entscheidend ist, das Wasser kam aus den Reinigungskrügen der Juden. Und dieses Wasser, das aus den Reinigungskrügen der Juden kam, das ist also wieder, man hat in diesem Kapitel permanent eine Verbindung zum Wasser. Als Johannes gefragt wird, warum er tauft, dann sagt er, ich taufe euch mit Wasser, und dann spricht er von dem, der stärker ist oder den sie nicht kennen. Und einen Tag später sagt er, das ist Gottes Lamm, er ist der Sohn Gottes, aber auch er ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Da hat man indirekt durch das Wort Taufe den Heiligen Geist mit Wasser verglichen. Und das hat man dann jetzt hier auch. Das Wasser wird zu 1a Wein. Also es wird ein Getränk im Kontext einer Hochzeit. Und da merkt man in Johannes 6, das habe ich gerade schon zitiert, wo der Herr sagt, mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Und als er sagt, ich bin das Brot des Lebens, da spricht er davon, dass die zu ihm kommen, nicht hungern und auch nicht dürsten werden. Also er bietet sich selber an. Und das ist hier praktisch schon im Rahmen alles mit drin. Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht der Christus. Und dann bezeugt er, Jesus sei das Lamm Gottes, Jesus sei der Sohn Gottes und auch der mit dem Heiligen Geist Taufende. Dann sagt er einen Tag später, das ist Gottes Lamm. Und dann kommt ein Jünger, der nicht identifiziert wird. Ich denke, es ist Johannes. Das ist so eine der Fragen, die ich auf meiner Liste habe. Ich werde zu ihm gehen und sagen, warst du es? Ich war Bibellehrer in Deutschland, ja. Und ich habe mich immer gefragt, warst du es? Und er wird mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ich war es. So stelle ich mir das vor. Aber vielleicht hat man da Besseres zu tun, als über sowas zu reden. Aber für mich würde das Spaß machen, ja. Andreas auf jeden Fall, der wird genannt. Und wir wissen, Andreas ist immer unter den ersten vier in allen Apostellisten. Und er findet Petrus. Und das ist der Nummer eins in allen Apostellisten. Und dann hat man nachher Philippus. Das ist innerhalb der ersten sechs. Dann hat man Nathanael. Und Nathanael ist der eigentliche Name. Und man hat in den Listen hat man Bartholomäus. Und Bar heißt Sohn, das heißt, der eigene Name von dem ist gar nicht da. Er wird benannt nach dem Vater, der Sohn von Tolmai. Ja. Und das kann gut sein, dass es Nathanael war, wer weiß. Auch das ist eine Frage, die ich stellen kann. Bartholomäus, bist du Nathanael? Ich meine, wir haben ja eine Ewigkeit, dass wir mit den anderen zu Tisch sitzen und uns unterhalten können. Ja, das ist ja ein permanentes Fest dort. Ja. Also ihr stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr alle möglichen Fragen loswerden könnt, auf alle möglichen Erlösten, die das mal erzählen, was sie erlebt haben, wenn man das dann so machen wird. Man hat, die Brautwerbung geht also hier sozusagen in vollem Gang mit Kapitel 1 am Ende. Die Jünger sind ja alle Gläubigen zusammen sind ja die Braut des Messias. Es ist seine Bevölkerung. Es ist das Bild, dass der König von Gott geschenkte König und dass das ganze Volk eine Einheit bilden. Oder in der Offenbarung ist das die Stadt im Himmel, das himmlische Jerusalem, das herabkommt als Braut des Lammes. Und das ist ja die Idee, das ist ja der Ort, wo wir hingehören, wo unser Zuhause ist. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Das ist das Bild in Johannes 14. Das heißt, am Ende, das Ziel der Heilsgeschichte ist, dass wir alle Erlösten aus Israel und allen Nationen eine Einheit bilden und dass wir einen Wohnplatz haben, der mega riesig ist, wo jeder genug Platz hat und gleichzeitig, wo man permanent Gott anbeten kann. Und das ist hier quasi diese erste Woche bis hier, ja, endet mit dem Höhepunkt der Hochzeit. Und dann hat man in der Offenbarung hat man die Hochzeit des Lammes. Und dann hat man im Evangelium hier die Hochzeit praktisch. Warum hat Jesus das erste Wunder getan? Nicht um einem Blinden das Augenlicht zu geben, nicht um einen Toten aufzuerwecken, nicht um einen Aussätzigen zu reinigen. Das erste Wunder, man muss sich vorstellen, der wartet etwa 30 Jahre, um das erste Wunder zu tun. Der war schon die ganze Zeit Gott. Was für eine Geduld. Und dann wartet er, bis der Vater ihm zeigt, jetzt ist die Zeit. Die Mutter, die menschliche Mutter, sagt ja schon, die haben keinen Wein. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ja. Er wollte nicht, dass das erste Wunder von seiner menschlichen, irdischen Mutter angeordnet wird, sondern er wartete mit dem inneren Blick zu Gott, dem Vater, nach oben. Wann starte ich? Und das ist interessant. Das war die Gelegenheit. Hier stimmte der Vater im Himmel mit der irdischen Mutter überein. Und als er das merkte, tut er das Wunder. Und er offenbart seine Herrlichkeit, seine Doxa. Er offenbart seine Herrlichkeit. Das ist Kapitel 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das fasst das Evangelium zusammen. Was Johannes und die Augenzeugen gesehen haben, das war, sie sahen die Herrlichkeit Gottes. So wie die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllt hat und die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt hat, erfüllt Gott der Vater in seiner göttlichen, unfassbar großen Herrlichkeit diesen Menschen, Jesus von Nazareth. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, Leute. Und er hat uns Gott so dargestellt, wie keiner konnte, weil keiner hat Gott wirklich so gesehen, wie er ihn gesehen hat. Er war schon in Ewigkeit an des Vaters Schoß. Ja. Was für ein Evangelium, Leute. Dass man sowas hören darf, dass man das lesen darf. Ja. Hier ist wirklich Geschichte und Heilsgeschichte ist eins geworden. Und es ist so cool, diese erste Woche, ja, die schließt mit diesem Hochzeitsfest ab und jetzt ist der Startschuss losgegangen, er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir hatten dann praktisch schon die Glaubenseinheit, das klickt und die Jünger, die wir gerade kennengelernt haben, Andreas, Petrus, Nathanael, Philippus, und die verbinden sich und die lassen sich gegenseitig nie wieder los. Das wird durch Höhen und Tiefen gehen, da kommen buchstäbliche Stürme, da kommen Anfechtungen, da kommt Petrus, der ihn dreimal verleugnet und Jesus, der ihn wieder zurückholt. Ja, es ist einfach sagenhaft, das ist die Idee im neuen Bund, das ist ja das Besondere bei der Sicht der Ehe, dass die Ehe geschlossen sein sollte, eigentlich für immer. Es gibt dann natürlich Abweichungen und bei manchem Leben geht das nicht, das wird das Ideal nicht erreicht, aber diese Idee, was Gott zusammengefügt hat, das soll den Menschen nicht scheiden, das ist praktisch hier zumindest in der himmlischen Ehe verwirklicht. Gott, sozusagen, was seine Auserwählten betrifft, das ist eine Verbindung, die ist nicht zerstörbar. Die Wiedergeburt startet ein Leben, das ist nicht verlierbar. Also bei denen, die echt wiedergeboren sind. Ja, das ist sozusagen, das wurzelt im Wesen Gottes. Darum ist das ewig. In Kapitel 6 stellt sich ja Jesus vor die Jünger, nachdem er diese Rede gehalten hat mit dem Brot des Lebens. Und was ist der Grund, warum Petrus sagt, wir bleiben bei dir? Ja, das ist es. Da hat's so Klick gemacht, das ist für ihn so befriedigend, der hat so Klick gemacht, er will ihn nie wieder loslassen, ja. Koste es, was es wolle. Thomas sagt später in Kapitel 11, kommt, lass uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Der Thomas wird oft als der ungläubige Thomas hingestellt, weil er das Pech hatte, dass er in Kapitel 20 gerade nicht dabei war. Aus welchem Grund auch immer, und nachher sich verbohrt hat und sagt, ich will das selber sehen, was ihr mir erzählt habt, sonst glaube ich nicht. Aber in Kapitel 11 ist er der sagt, Leute, das ist lebensgefährlich, wir können alle sterben, kommt, lasst es mit ihm gehen und sterben. Ja. Das heißt, die hat so Klick gemacht, dass das waren wirklich Leute, wie Jesus in Lukas mal sagt, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in allen meinen Anfechtungen. Natürlich kommt in dieser Nacht der Sturm und der Teufel, der dann gebeten hat, dass er sie sichten möge wie den Weizen und gedacht hat, da bleibt keiner übrig, das ist alles Spreu. Ja. Aber Jesus belehrt ihn eines Besseren. Ja. Er kriegt sie alle, die elf kriegt er alle. Ich habe von ihnen keinen verloren, Kapitel 17 Johannes, außer dem Sohn des Verderbens. Und das heißt, du hast hier praktisch schon diese sieben Tage zeigen, hier geht's um einen Bräutigam, wenn der sich die Braut packt, ja, der tut alles für die. Man kann ja manchmal bei irdischen Ehen fragen, was ist sie dir wert? Jakobus hat das beantwortet mit 7 Jahre Knechtsdienst und als er bemogelt wird, 14 Jahre, ja, also 7 plus 7 für 2 Schwestern. Und Jesus hat es beantwortet auf seine Art und Weise und deswegen gehört das hier zusammen. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt und der Bräutigam ist ein und dieselbe Person. Und jetzt kommt der Anhang, sozusagen, was passiert danach? In Kapitel 2, 12 bis 13 hat man folgende Aussage in Johannes. So, da heißt es, danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. Also auch hier merkt man wieder den Augenzeugen, deswegen glaube ich, dass er dabei war, der Johannes. In Apostelgeschichte 1 steht auch, dass alle 12 Apostel, also Judas Ischariot, musste ausgetauscht werden. Und da sagen sie, ein Kennzeichen, was muss der 12. Apostel, der Ersatz ist für Judas Ischariot, was muss der für Qualitäten haben? Und eine Aussage ist, er muss die ganze Zeit, in der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bei uns gewesen sein. Das heißt, ist vollkommen klar, das gilt für alle. Alle haben die Erweckungsbewegung von Johannes akzeptiert. Nur solche Leute hat Jesus ausgewählt. Das heißt auch Johannes, der Bruder von Zebedäus und Zebedäus, der Jakobus, der Sohn des Zebedäus, die waren beide da gewesen. Also wir wissen, dass sie da waren. Warum nicht auch gleich in Kapitel 1? Man hat hier den Augenzeugen, der sagt, das waren nur wenige Tage. Ich weiß nicht, wie viele, wenige, ja. War nicht lange, der Aufenthalt in Kapernaum. Und dann heißt es, und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Das heißt, zwischen der Hochzeit in Kana, die hatten die wahrscheinlich so gelegt, das würde Sinn machen, wenn ich für eine Hochzeit planen würde, wäre die Zeit kurz vorm Passa wäre das Beste. Ich kenne das aus Pakistan, ein vergleichbares Klima. Israel ist ja mediterran, Pakistan ist auch ein bisschen wärmer. Aber also die besten Zeiten sind die Zeiten, wo Gott in der Tora die 2 Wochenfeste gelegt hat, das Passafest und das Laubhüttenfest. Das sind klimatisch gesehen die besten Jahre. Das ist nicht zu kalt und das ist nicht zu heiß. Das ist in Pakistan auch so. Da legen die in Pakistan legen ihre Convention, die legen sie gerne in Oktober, ja. Und wenn sie keinen Platz haben, vielleicht noch im November. Und März und April geht noch und Oktober, November geht noch, Juni, Juli willst du nicht. Juni, Juli, August, Mai bis August, das willst du nicht. Da hast du dann 40 Grad plus, also im Mai, Juni und in Israel entsprechende Sachen. Das heißt, das Pfingstfest, das in diese heiße Zeit reinfällt, ist nur ein Tag. Das heißt, du machst eine Anreise, du hast das Pfingstfest und dann gehst du wieder zurück. Also sagen, das ist auch gut. Und Jerusalem war ein bisschen höher gelegen, da kann man es noch eher aushalten an dem in den heißen Monaten. Und das heißt, das Hochzeitsfest war wahrscheinlich so gelegt, März, April. Irgendwann war dann das Pfingstfest, also ein paar Wochen vom Passafest, Entschuldigung. Und das heißt, es passt gut zusammen. Und jetzt kommt das Passafest und Jesus geht nach Jerusalem. Und da ist diese Aktion, die man auf Tempelreinigung nennt. Und für mich ist in Johannes sozusagen, wenn ich das in Johannes lese, ist das Besondere, dass sie ihn fragen, was tust du für ein Zeichen? Und er antwortet, das Thema der Zeichen ist ja gerade in Kapitel 2, 1 bis 11 angefangen. Da kam das Thema Zeichen, das erste Wunder. Und jetzt ist die Frage, was für ein Zeichen tust du, dass du dir das erlaubst, was du hier machst? Weil die Tempelpolizei, die offizielle Tempelpolizei, waren ja andere. Das war nicht Jesus. Da kommt auf einmal ein für sie, ein Nobody, aus dem Nichts und mischt alles auf. Und tut so, wie wenn er der Herr vom Tempel wäre. Ja, also deswegen, ich meine, man kann sie, wenn man das jetzt glaubt, dass das die erste Tempelreinigung war, es gab noch eine zweite, aber ihr merkt, innerhalb vom Johannesevangelium ist es so datiert, ne, dass man den Eindruck hat, das war schon mal passiert, ja. Und dann kommt die Frage, was tust du? Und dann sagt er, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Und damit hat man in der ersten Woche plus Anhang sage ich deswegen, weil das zeitlich noch nah dabei war und inhaltlich, weil er das verbindet, hat man die Offenbarung der Herrlichkeit Christi durch das Zeichen der Verwandlung von Wasser in Wein. Und das wird wieder vorkommen. Das Wasser kommt wieder vor mit der Fußwaschung in dem anderen Block. Und das Mahl selber wissen wir, ohne dass es gesagt wird, war ein Passamahl, da gab es Wein. Und man hat hier die Thematik und dann hat man hier auch Kreuz und Auferstehung, denn den Tempel abbrechen ist das Kreuz und die Auferstehung ist am 3. Tag. Und das ist der Tempel seines Leibes. Dann hat man das Nikodemus-Gespräch und da geht es ja um die Frage der Wiedergeburt und wie kommt man ins Reich Gottes rein, nur durch die Wiedergeburt. Und dann sagt der Herr in dem Zusammenhang, hier, dass die Erhöhung des Menschensohnes am Kreuz bringt das Wasser der Wiedergeburt vom Himmel auf die Erde. Das ist ja die Geburt von oben in Johannes 3. Darüber habe ich ja mal gepredigt. Und das Wiedergeborenwerden aus Wasser und Geist, das ist Wasser eben, das ist der Geist. Der Geist ist das Wasser, ist nicht irdisches Wasser. Das ist nicht die Wassertaufe von Johannes, es ist die Taufe von dem, der im Heiligen Geist tauft. Und die wird möglich gemacht, da sagt der Herr Jesus ja, so wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, so wird auch der Menschensohn erhöht werden, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist direkt vor diesem zentralen Vers. Und deswegen hat man hier, die Erhöhung des Menschensohnes am Kreuz bringt das Wasser der Wiedergeburt vom Himmel auf die Erde. Dann hat man ein weiteres Johanneszeugnis danach. Jesus ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut, er muss wachsen. Und im Johannesevangelium wird dann auch schon erwähnt, hier extra erwähnt, zu dem Zeitpunkt, als Johannes das sagte, war er noch nicht gefangen gelegt. Aber es ist schon klar, jetzt wird impliziert schon der Evangelist Johannes, das waren die letzten Tage von Johannes in Freiheit. Und das, da kann einem eine Gänsehaut kommen, wenn man dann hört, was er sagt. Er ist der Bräutigam. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und schon in Kapitel 5, dann haben wir ja Kapitel 4 die Sache in Samarien, mit der Frau aus Samarien, schon in Kapitel 5 sagt Jesus, er war ein brennend und scheinend Licht. Da war er schon umgebracht. Also im Johannesevangelium. Also das ist also bewegend, wenn man das so sieht. Hier tritt ein Mann, von dem Jesus sagt, keiner, der von einer Frau geboren wurde, ist größer als Johannes der Täufer, sagt er in Matthäus 11. So ein Riese, so ein geistlicher Gigant, ja, der tritt ab mit den Worten im Johannesevangelium, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Weil seine Anhänger haben sich geärgert, dass Jesus auf einmal mehr Zulauf hat als Johannes. Die ganze Zeit war Johannes der große Prophet und jetzt auf einmal kommt noch einer. Und Jesus verlässt dann, als die anderen das auch merken, die religiöse Polizei das merkt, verlässt er das. Deswegen habe ich hier das bis 4,3 gemacht. Das ist unsere Kapiteleinteilung. Den Punkt, denke ich, der Inhalt schließt mit 4,3 ab. Das ist also die Anfangswoche. Und jetzt kommt die Zielwoche. Ich gehe mal ein bisschen vor und zurück. Nur die fettgedrückten Sachen. In der Zielwoche von 12.1 bis 1937 hat man interessanterweise am Anfang gleich von 12.1 folgende Thema Auferstehung. Dann hat man das Thema Begräbnis, also was sozusagen nach dem Kreuz kommt, hat man gleich am Anfang angesprochen, sowohl die Auferstehung. Und die Auferstehung kommt vor durch Lazarus innerhalb vom Johannesevangelium, weil Lazarus ist ja auferweckt worden und bei der Gelegenheit haben wir ein anderes Ich Bin-Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stirbe und wird erlebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und ich mache jetzt ja eine Serie über praktisch Johannes 8 und 9. Das ist ein Wunder, die Heilung des Blindgeborenen. Ich bin das Licht der Welt. Ein Wunder und eine Predigt dazu. Und das ist ähnlich mit Kapitel 11 und 12. Du hast das eine Wunder und dann hast du praktisch die Anwendung dieses ein Wunders auf Lazarus. Jesus beweist, ich bin die Auferstehung. Jetzt kommt praktisch der Mann in den Ring des Todes, der den Tod besiegen wird. Der steigt jetzt in den Ring, in der Passionswoche steigt in den Ring. Der sagt, ich bin die Auferstehung. Da kann man sich fragen, wer gewinnt? Und er überwindet den Tod und erlöst die Welt. Und das hat man hier schon praktisch. Lazarus kommt hier vor. Dann bei der johannäischen Version von dem Einritt Jesu in Jerusalem kommt Lazarus auch vor. Da hat man bei Lukas die Bemerkung, dass die Menschenmenge nicht nur ruft, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, sondern dass die Menschenmenge auch die Wunder Jesu preist. Irgendeiner wird gesagt, er hat Bartimäus, den Blinden, sehend gemacht. Ein anderer hat dies gesagt, jenes gesagt. Die haben die Wunder aufgezählt, die wir in den Evangelien haben. So haben die Werbung gemacht für Jesus. Und hier in Johannes wird halt nur das eine Wunder rausgegriffen, dass die Leute, die dabei waren, das war ja nur eine halbe Stunde Fußweg entfernt, bitteschön, von so einer halben Stunde, 30 Minuten. Das kannst du nach dem Kaffee trinken machen. Gehst einmal hin, guckst dir den Mann an und sagst, das muss der Messias sein. Das geht gar nicht anders. Der war schon im vierten Tag im Grab. Und weil das der Fall war, wollen sie den umbringen. Also der gibt einen zweiten Beschluss vom Hohen Rat, dass man nicht nur Jesus umbringt, sondern auch Lazarus. Und am Ende von dem Einzug Jesu in Jerusalem auf dem Esel, das wahrscheinlich durch Schafstor, es kann gut sein, dass es durch Schafstor war, das hängt mit den Schafen zusammen, die man braucht für die Opfer, das war in der Nähe vom Tempel. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er reitet auf dem Esel in Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9 ein und er weiß, er wird sterben und er reitet als das Lamm Gottes auf dem Esel durch Schafstor ein, den Weg, den die Lämmer nahmen, hin zum Opferaltar. Und er geht in den Tempel. Und da kommt wieder die Tempelreinigung. Also sozusagen, das ist, der bleibt sich selber treu und er weiß, es kostet ihn das Leben. Weil er, die Challenge, die er bringt, ist, die machen einen Reibach. Kaiaphas und Co., die waren steinreich. Deswegen, wenn er in Johannes sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu was gemacht? Zum Kaufhaus. Johannes 2. Und in den Synoptikern steigert sich das, dass er das Wort von Jeremia 7 nimmt, zur Räuberhöhle. Also ich sag mal auf modern Deutsch, zum Mafia-Club, ja. Und die gehen über Leichen. Und sie bringen Jesus um, sie bringen Lazarus um, das ist ihr Plan. Die lassen nicht vom Gold und vom Silber, ja. Die machen alles platt. Ja, es ist also irre. Auch die Sache hier. Dann hat man, in Kapitel 12 auch das Stichwort der Verherrlichung. Da kommen die Griechen, die wollen Jesus sprechen. Und dann sagt er, ich glaube, er sagt nein. Er will ich denke, das sind Heiden, die Griechisch sprechen, nicht Juden. Juden hätte er für ihn kein Problem. Ich glaube, dass er deutlich macht in der Antwort, ich kann nicht alle zu mir rufen, also auch nicht Israeliten zu berufen vorm Kreuz. Das Weizenkorn muss zuerst sterben, in die Erde fallen, sterben, dann bringt es viel Frucht. Und nachher sagt er, der Menschensohn wird jetzt erhöht, das Gericht geht über die Welt und wenn ich erhöht werde, will ich alle zu mir ziehen. Und ich klicke jetzt mal nur zurück, dass ihr seht, dieselben Stichworte kommen in diesen beiden Wochen. Ne? Eine Woche am Anfang, eine Woche am Ende. Ne? Ihr seht die Stichworte hier. Auferstehung, Begräbnis, Lamm Gottes, Auferstehung, Verherrlichung, Menschensohn wird erhöht. Und hier hat man bei Kapitel 19, das habe ich jetzt nicht fett gemacht, als er durchstochen wird, ja, warum durchstechen sie ihn? Das erfüllt Sacharja 12, Vers 10. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Aber es erfüllt auch eine Stelle aus 2. Mose zum Passahlamm. Das war eine Sondervorschrift fürs Passahlamm. Bei dem Essen, man hat ja verschiedene Tiere essen dürfen und manchmal kommt man besser an die Sachen ran, wenn man die Knochen zerbricht. Aber beim Passahlamm war die Sondervorschrift, kein Knochen zerbrechen, bitteschön. Und seit dem ersten Passah, nach meinem Verständnis, 1446 vor Christus war der Exodus, ja. Das waren jetzt schon zu dem Zeitpunkt, waren das eben 1446 plus 30 plus Jahre, je nachdem, wann man das, die Kreuzigung datiert. Da hast du 1400, grob gesehen, 70 Jahre lang haben die Juden, wenn sie das denn gefeiert haben, nicht abgefallen waren vom Glauben, wenn sie das, die Sache hatten und wenn sie es feiern konnten, insoweit ein Tempel oder Stiftshütte da war, dann durfte kein Kind, alle Kinder haben das gelernt. Du darfst bei denen keinen Knochen brechen. Ja, das war ganz tief verwurzelt. Und jetzt auf einmal kommt ein heidnischer Soldat, eine Truppe Soldaten, und die haben das Gebot, allen dreien die Knochen zu brechen, damit alle dreien 100% tot sind, heute noch, vor Sonnenuntergang. Mit Sonnenuntergang fängt der Sabbat an, das ist ein großer Sabbat, die müssen heute noch beerdigt werden. Die brechen dem Linken und dem Rechten die Knochen, die gucken Jesus an, der scheint doch schon tot. Einer nimmt seine Lanze, haut ihm die ins Herz rein, Wasser und Blut kommt raus, der ist tot. Dem brauchen wir keine Knochen zu bringen, weil Knochenbrechen heißt, diese Knochen brechen. Das war nicht der kleine Finger, der gebrochen wird, sondern, und das war üble Arbeit, die haben sich gespart. Und die hatten keine Ahnung von der Passamal-Vorschrift, ja. Und Johannes, der sagt, der das gesehen hat, da war ein Zeuge dabei von der Gemeinde, vielleicht war es ja wieder selber, aber, weil er war ja dabei beim Kreuz. Warum soll er ihn verlassen? Er muss sich vor der Nacht nicht fürchten und die Nacht war noch nicht da, ja. Und damit hat man hier das Thema Auferstehung, Begräbnis, Lamm Gottes, habe ich jetzt impliziert durch das Schafstor, wenn er da durchgegangen ist, ist es symbolisch signalisiert, dass er als Schaf parat ist. Und das Besondere beim Passahlamm ist eine andere Vorschrift. Das Passahlamm wurde ein paar Tage vor dem eigentlichen Passa ausgewählt. Steht auch drin in der Tora. Das heißt, auch das passt. Also, dass es schon designiert ist. Es muss ein tadelloses Lamm sein. Und ein paar Tage vorher ist es schon ausgewählt. Es wird nicht ausgewählt an dem Tag. Das wird nicht gekauft und nicht ausgewählt an dem Tag. Das wird ein paar Tage vorher, sichert sich die Familie, sich das Passahlamm. Und das passt also auch, dass er vor dem Passa schon nach Jerusalem kommt und dass er schon designiert ist als das Lamm Gottes, das sterben wird. Ich gehe mal eins zurück. Hier haben wir Lamm Gottes in der Verkündigung von Johannes, auch Sohn Gottes. Man hat, er offenbart seine Herrlichkeit. Man hat das Thema der Erhöhung des Menschensohnes und das Thema von Kreuz und Auferstehung. Das ist also auch inhaltlich berührt sich das. So, das war Johannes und